Aber es ist merkwürdig, dass in diesen Tagen, während ich das Original dieses Buches abdippte, in einer sehr populären spanischen Fernsehsendung eine der Figuren, angeblich aus einer anderen Welt, sagte, ich komme von einem Ort, wo derjenige, der hat, gibt, und derjenige, der nicht hat, nimmt, 20. Vielleicht fiel es mir deshalb so schwer zuzugeben, dass eine solche Gesellschaft auf einem anderen Planeten Realität sein könnte, weil ich gesehen hatte, wie schwierig es sein würde, eine solche Revolution auf der Erde herbeizuführen. Woran ich jedoch keinen Zweifel hatte, war, dass mich im Gespräch mit ihnen ein ungeheures Glück überkam. Ein Glück, wie ich es in meinem Leben noch nicht erlebt hatte. Aber ich war immer noch 13 Jahre alt. Ich verstehe es und ich verstehe es nicht wirklich, denn wenn zwei Wesen zusammenkommen, bedeutet das, dass sie eine Familie bilden werden. Ganz und gar nicht, Gefährte, denn es ist möglich, dass einer der beiden auf dieser Reise beschließt, aus welchen Gründen auch immer, auf dem Planeten zu bleiben, auf dem sie, wie sie sagen, die Flitterwochen verbringen. Wenn andererseits ein Paar, das sich fortpflanzt, beide oder einer von ihnen wünscht, dem Planeten zugewiesen zu werden, auf dem das Kind entsteht, wird diese Zuweisung ohne Verzögerung erfolgen. Denn die Gemeinschaft muss immer die intimen Wünsche des Einzelnen respektieren, solange er in der Lage ist, seine Wünsche mit seiner Arbeit in Einklang zu bringen. Verstehst du jetzt? Überhaupt nicht, denn soweit ich sehen kann, herrscht in eurer Welt eine solche individuelle Freiheit, dass ich nicht erkennen kann, wie es irgendwelche Mindestverpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft geben kann. Denn der Einzelne hat doch eine gewisse Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft, oder nicht? 48. Natürlich tut er das. Aber es ist keine Verpflichtung, wie ihr Erdlinge sie versteht, sondern eine persönliche Erfahrung, die sich in einem bestimmten Moment an dem orientiert, was wir die Planung der universellen Gemeinschaft nennen könnten. Und wer ist für diese Planung zuständig? Unterbrach ich ihn. Nun, eigentlich ist es ein Netzwerk von Computerkoordinatoren. Wir würden das Roboterbürokratie nennen, schaltete ich mich wieder ein, mit einem Anflug von Unverschämtheit, wofür ich mich in Wahrheit sofort schämte. Eine wirklich schreckliche Vorstellung, fügte ich hinzu, zumindest für freiheitsliebende Erdbewohner, Anhang 3. Ich gestehe, dass ich wieder einmal, und es wird nicht das letzte Mal sein, in eine unserer vielen Phrasen gefallen bin. Denn wenn man mich in diesem Moment zufällig gefragt hätte, von welcher Art von Freiheit ich spreche, hätte man mich sicherlich zur Rede gestellt, denn wir Progressiven sind in die Falle getappt, die uns die Rückschrittlichen gestellt haben, nämlich immer abstrakt von der Freiheit und von so vielen anderen Dingen zu sprechen. Dabei sollten wir immer über die grundlegenden, konkreten Freiheiten der menschlichen Person sprechen, die zusammen die Freiheit bilden. Wie sie später gegenüber mir betonen würden. Das wäre wahr, wenn sie nur von den Auserwählten oder den Privilegierten gehandhabt würden, Anhang 4. Aber dort haben wir weder das eine noch das andere. Dort kann ausnahmslos jeder durch die Schalttafeln der Koordinatoren gehen, weil wir das von klein auf in der Schule lernen. Es sei auch darauf hingewiesen, dass wir nie etwas in Gang setzen, egal wie attraktiv oder verführerisch uns das Projekt erscheinen mag, wenn es nicht mit den entsprechenden Elementen der Kontrolle und Neutralisierung und, wenn nötig, der Selbstzerstörung ausgestattet ist. Elemente, die in jedem Fall von Menschenhand gesteuert werden. Kein Mechanismus kann sich unserer Kontrolle entziehen, so harmlos er auch erscheinen mag. Wir haben die Technik humanisiert. 21. Verstehst du das jetzt? Ja, aber jeder Schritt, den wir machen, wirft neue Fragen für mich auf. Wie organisiert ihr zum Beispiel die Erziehung der Kinder? Und diese Art der freien Liebe, die ihr zu praktizieren scheint, führt sie nie zu Reibungen oder Konfrontationen? 49. Erziehung der Kinder. Und freie Liebe, Deine Reaktion überrascht uns nicht im geringsten, denn du weißt nicht, welche Art von Erziehung unsere Kinder von klein auf erhalten. Sobald sie in der Lage sind zu denken, ab dem 4. oder 5. Lebensjahr, ohne die geringste Diskriminierung erhalten sowohl Jungen als auch Mädchen eine doppelte Ausbildung, eine berufliche und eine notwendige. Oft fallen beide zusammen. Aber das Wesentliche, der Schlüssel ist, dass jeder Junge und jedes Mädchen von klein auf weiß, dass die notwendige Ausbildung diejenige ist, die sie morgen in den Dienst der Gemeinschaft stellen wird. Während er mit seiner beruflichen Ausbildung das ausfüllt, was ihr Freizeit nennst, wobei zu betonen ist, dass diese Zeit angesichts seiner allgemeinen Ausbildung nicht nur die Entfaltung seiner vollen Persönlichkeit in Harmonie mit seiner Umgebung begünstigt und entwickelt, sondern auch in gewisser Weise zur Bereicherung dessen beiträgt, was wir, wenn wir es richtig verstehen, um deine Worte zu gebrauchen, das kulturelle Erbe der Gemeinschaft nennen könnten. Unter notwendig verstehen wir obligatorisch. Ihr schon, antwortete die Stimme, aber wir nicht, denn jedes Kind hat zu jeder Zeit das Beispiel derer, die ihm bei seiner Entwicklung helfen. Mit anderen Worten, man leitet andere an, indem man ein Beispiel gibt. Das ist der Schlüssel, man kann von niemandem etwas verlangen, wenn man nicht bereit ist, alles zu geben, was man geben kann. Verstehst du? Anhang 5, ich nehme an, dass Sport im Leben eurer Kinder eine wichtige Rolle spielt? Gut. Sport ist für alle wichtig, für jung und alt. Es ist etwas, das zu unserem täglichen Leben gehört. Und was für einen Sport treibt ihr? Dann kannst du dir selbst ein Bild davon machen. Aber wir sagen dir im Voraus, dass der Geist, in dem wir Sport treiben, nichts mit dem Geist zu tun hat, der auf der Erde herrscht. Der Gedanke des Wettkampfs kommt in unserem Leben überhaupt nicht vor. 22. Wir üben den Sport aus, der am besten zu unserer Lebensweise, zu unseren physiologischen Bedürfnissen und zu unserem Vergnügen passt. Mir war sofort klar, dass ich mich in Schwierigkeiten gebracht hatte, denn was sollte ich ihm über unseren Sport und Sportler auf der Erde erzählen? Ich sah mich mit einem weiteren unserer Themen konfrontiert, das völlig falsch dargestellt worden war. Angefangen mit der olympischen Maxime von Baron de Coubertin, das Wichtigste ist, dass man mitmacht. Heute heißt es für Sportler und Fans jeder Sportart, das Wichtigste ist, zu gewinnen. Was auch immer nötig ist, 50, Bestechung von links und rechts. Sogar die Androhung von Gewalt oder die Entführung prominenter Elemente oder der Tod, wie es dem schwedischen Tennisspieler Borg auf amerikanischem Boden widerfahren ist, mit Brutalität in Höhe und Fülle, schreien, brüllen, beleidigen, fluchen, angreifen der Moderatoren oder Direktoren des Spiels, verprügeln und manchmal sogar dem Versuch, sie zu lynchen. Und von den kollektiven Mannschaftsergebnissen geht man zur grausamen Besessenheit von individuellen Rekorden über, für deren Erzielung die ausgewählten Athleten einem Lebensregime wahrer Sklaven des Sports unterworfen werden. Nun, kurz gesagt, all dies kann man alles andere als Sport nennen. Auf jeden Fall ist es ein weiteres greifbares Zeichen für unsere Degeneration. Mit anderen Worten, wir konnten anderen zivilisierten Gemeinschaften auch in diesem Bereich nicht die geringste Lehre erteilen. Ich habe eine Weile geschwiegen und bin dann zu einem anderen Thema übergegangen. Nun, wir müssen uns noch mit der freien Liebe befassen. Denn das ist im Wesentlichen das Ergebnis der Erziehung der Kinder selbst. Den Kindern werden von klein auf die Türen des Wissens weit geöffnet, ohne jegliche Scheuklappen, und es wird ihnen beigebracht, dass in unseren Gemeinschaften niemand der Besitzer oder Eigentümer von irgendetwas oder irgendjemandem ist. Und dass daher niemand, auf welchem Gebiet auch immer, jemanden beherrschen oder Macht über etwas ausüben kann. Die Fortpflanzung wäre also ein fast mechanischer Akt? Das ist es, was die katholische Kirche immer befürwortet hat. denn da die Liebe oder Zuneigung oder was auch immer es ist, das die Paare in ihrer Welt zusammenhält, etwas so Flüchtiges und gleichzeitig so Unbeständiges zu sein scheint. Nichts dergleichen, Kamerad. Paare bilden sich, weil es eine Affinität gibt, die nicht adjektiviert zu werden braucht. Zwei Wesen fühlen sich zueinander hingezogen, weil sich zwischen ihnen ein Zufall abzeichnet, der sie einander näher bringt und sie dazu veranlasst, intim zu werden und die Annäherung so zu vollziehen, wie sie es am besten empfinden und verstehen. Der sexuelle Akt, der zur Fortpflanzung führen kann, wenn sie es wünschen, wird durch andere vorangegangene Handlungen vorbereitet, die zu dieser Vereinigung führen können oder auch nicht. Das mag kompliziert erscheinen, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Zumindest für uns, die wir, wie du sehen kannst, immer spontan und natürlich handeln. 51. Diesen letzten Abschnitt des Weges, 70 bis 80 Meter lang, bin ich zweimal gegangen. Das zweite Mal, nachdem das Meer aus vielfarbigem Licht in den Himmel und durch die Bäume im Hintergrund gebrochen war, wo der Weg nach links abbiegt. Dies ist die Lichtung, auf der sich das außerirdische Raumschiff befand, mit einem Durchmesser von etwa 50 bis 75 Metern und einer Höhe von 10 bis 15 Metern. 52. Der Tod. Wird er immer unumkehrbar bleiben? 23. Es folgte das erste lange Schweigen des Abends. Als ob sie ahnten, dass ich mich konzentrieren musste, um weiter Fragen zu stellen. Und vor allem die große Frage. Denn in Wahrheit war die Überwindung des Todes etwas so Fantastisches, so Unerwartetes, so Fabelhaftes, dass es alles überstieg, was sich die menschliche Vorstellungskraft, so furchtbar und überschwänglich sie auch sein mochte, vorstellen konnte. 24. Ich starrte einen nach dem anderen auf die vier auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches und bemühte mich, über den dunstigen Heiligenschein, der ihre Körper umhüllte, hinwegzusehen. Als würde ich versuchen zu erraten, ob sie tatsächlich Menschen aus Fleisch und Blut waren oder vielleicht mechanische Puppen, oder vielleicht halb und halb. Plötzlich erinnerte ich mich an den guten Monsieur Garrick, einen tüchtigen Landwirt aus Südfrankreich, an dessen Seite ich in den Jahren 1939-1941 die Kunst des Anbaus und der Pflege des Weinbergs erlernte. Er war einer der Überlebenden der berühmten und blutigen Schlacht von Verdun, eines der größten Kriegsgemetzel der Geschichte, in der er schwer verwundet worden war. Ein Maschinengewehrsalve zerstörte seinen Magen und einen Teil seiner Eingeweide, und seitdem lebt, isst und verdaut er dank eines Ziegenmagens, der ihm eingepflanzt wurde. Und auch mit Hilfe von Därmen, Röhren nannte er sie und lachte über seinen eigenen Schatten, die auf ebenso wundersame Weise wiederhergestellt würden wie der Rest seiner zerstörten Organe. Und ich fragte mich, hätte ich den guten alten Monsieur Garrick für weniger menschlich halten können als einen anderen Menschen mit seinen ursprünglichen, intakten Organen? Dann fragte ich mich, warum sollte es nicht möglich sein, dass diese Wesen einen Teil ihres Organismus in unverderblicher Materie tragen oder dass sie Salben, Fette oder irgendeine andere Art von natürlichem Schutz entdeckt haben, die in der Lage sind, den Verfall der Materie zu verhindern oder ihre periodische Regeneration zu gewährleisten? 25. Und warum sollten sie nicht einen solchen Wissensstand erreicht haben, dass sie in der Lage wären, das Überleben und die Vermehrung der zerstörerischen Zellen des menschlichen Organismus zu verhindern? 26. In der Zeit, die diese unvergleichliche und beeindruckende Stille andauerte, konnte ich ihnen nicht sagen, wie viele Fragen mir durch den Kopf gingen. Denn ich war immer noch fest entschlossen, diejenige zu finden, die sie irgendwie zwischen einen Felsen und eine harte Stelle bringen würde. Ich brauchte Antworten, die keine neuen Fragen in mir aufwerfen würden. Ich erkannte noch nicht, dass die Verlängerung der Geheimnisse, mit denen ich konfrontiert wurde, nicht das Ergebnis ihrer Antworten war, sondern meiner unzureichenden Verständnis- und Assimilationsfähigkeit, auf unsere deformierte und mangelhafte Art, Fragen zu stellen. All dies wiederholte ich mir immer wieder, während ich mir überlegte, wie ist es möglich, dass niemand, keine Gruppe von Menschen auf der Erde, jemals, soweit ich weiß, in Betracht gezogen hatte, dass der einzige große Sieg, den die Menschheit erringen konnte, genau das war, der Sieg über den Tod? Wie war es möglich, dass die Erdenbewohner, die sich zu keiner Religion bekannten und keiner Sekte angehörten, darunter natürlich auch die großen weltlichen Denker, die Unumkehrbarkeit des Todes, dieses Verhängnisses von eminent religiöser Bedeutung, einfach 53, anerkennen konnten? Wie konnten sie nicht erkennen, dass die übrigen Erfolge nichts anderes als Pyrrhussiege waren? Ja, ich weiß, dass ich antworten könnte, dass der Mensch aus vergänglicher Materie besteht und dass eine lange Reihe wissenschaftlicher oder pseudowissenschaftlicher Formeln vor mir ausgebreitet werden könnte, um mir zu zeigen, dass das Verfolgen dieses Ziels, der Genuss des unendlichen Lebens, etwas ist, das jenseits der menschlichen Möglichkeiten liegt. Aber diese Seiten könnten auch mit den wiederholten Echos, die sich in wissenschaftlichen Zeitschriften, Büchern, widerspiegeln, von unzähligen blinden Vermutungen von Spezialisten in allen Arten von Forschung, ganz zu schweigen von den Entdeckungen, die durch reinen Zufall gemacht wurden, gefüttert werden. Aber in Wirklichkeit wollte ich nicht in diese Richtung gehen. Wir hielten es jedoch für interessant, im Anhang eine Nachricht über die vom sowjetischen Institut in Kiel durchgeführten Untersuchungen wiederzugeben. Jeden Tag eine Utopie. In Wirklichkeit dachte ich in erster Linie über einen anderen Aspekt der Frage nach. Ich streichelte die unglaublichen Perspektiven, die sich uns eröffnen würden, wenn wir eine 180-Grad-Wende im Sinn unseres Lebens vollzogen hätten. Ich sagte mir, wenn jemand diese Utopie auch nur als erreichbar skizziert hätte, auch wenn sie Tausende oder Millionen von Jahren entfernt ist, das spielt keine Rolle, und es geschafft hätte, alle Ressourcen, die uns die Natur bietet, und diejenigen, die der Mensch zu schaffen vermag, darauf zu konzentrieren, wären die Erdbewohner zweifellos viel weniger von der Vorstellung eines unvermeidlichen und vielleicht nahen Endes besessen und gedemütigt gewesen, und deshalb, denke ich, hätten sie vielleicht weniger der Versuchung nachgegeben, diesen zwanghaften und sterilisierenden Todeskult zu praktizieren. Vor allem, indem sie Kriege organisierten. Oder indem sie Millionen von Menschen verhungern ließen oder Opfer von Epidemien aller Art wurden. Und vergessen Sie nicht, dass die Kriege, die die meisten Opfer in der Welt gefordert haben, die sogenannten Religionskriege waren. Die Abschaffung des Krieges und die endgültige Beendigung dieses unaufhörlichen und grausamen Holocaust am Leben anderer Menschen, der in regelmäßigen Abständen stattfindet, als ob ein solches Gemetzel für die Krieger die Garantie für ein besseres oder längeres Leben sein könnte. Den Menschen diese Utopie vor Augen zu führen, wäre so gewesen, als würde man ihnen in den Köpfen und Herzen der Männer und Frauen das ehrgeizigste aller Ziele vor Augen führen, einen unerschöpflichen Durst nach Leben, und sie dazu bringen, all ihre Anstrengungen und ihr Wissen diesem Ziel zu widmen, dem Leben. Im Gegenteil. Durch die Hinwendung zu den kompliziertesten Wendungen der Entmenschlichung, trotz, ich wiederhole, der allmächtigen Präsenz so vieler religiöser Doktrinen, die sich als humanisierender Faktor aufspielten, hat der Erdenbewohner mit der Verlängerung seiner Lebenserwartung einerseits und mit der wachsenden Lebensangst andererseits das Einzige erreicht, was er, um es mit den Worten unseres bewunderten Americo Castro zu sagen, erreicht hat, nämlich sein kränkendes Leben bis auf die Knochen zu verlängern, und mit der wachsenden Lebensangst auf der anderen Seite hat er, um es mit den Worten unseres bewunderten Americo Castro zu sagen, nur erreicht, sein kränkendes Leben der Arbeit zu verlängern, das in der modernen Zeit zu seinem täglichen Brot geworden ist. Und so hat der Mensch im Laufe der Zeit das Wesentliche seiner Existenz, sein Leben in immer größerer Fülle zu leben, durch das Banale, das Frivole ersetzt, das heißt durch alles, was ihm ebenso oberflächliche wie flüchtige Vergnügungen beschert. Noch deutlicher, dem Menschen musste dieser Unterhaltung angeboten werden, die von allen vier Seiten kosmisch ist, seine Existenz nach dem Bild der zahllosen und unerschöpflichen Ressourcen des Universums zu harmonisieren und zu versuchen, mit seinen eigenen Händen Unsterblichkeit zu erlangen, ohne von der Hilfe irgendwelcher Gottheiten zu träumen, nur durch einen irdischen Anreiz par excellence, der darin besteht, dem Menschen seine tägliche Utopie zu geben. Plötzlich wurde die rechte Seite des Heins erleuchtet, von Licht durchflutet. Es war ein wahres Lichtermeer, in dem zwar Weiß vorherrschte, aber auch rosa und orangefarbene Streifen zu sehen waren. 55. Obwohl sich in den Lichtstrahlen für einige Augenblicke eine Vielzahl von schwer zu definierenden Farben vermischte, ging ich zu der Stelle, von der das Licht zu kommen schien. Schweigen, ein Schlüssel zum Überleben, aber mal abgesehen von Therapien oder organischen Veränderungen, die in eurer Zivilisation auftreten können, gibt es da nicht noch andere Gründe, sagen wir mal präventiver und persönlicher Natur, die eurem Körper helfen können zu überleben? Da die Stimme einige Zeit brauchte, um mir zu antworten, kam mir der Gedanke, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht hatte, als ich auf dem Thema bestand, und ich konnte eine gewisse Skepsis im Ton meiner Frage nicht vermeiden. Aber nein, das war es nicht. Nach und nach wurde mir die Bedeutung des Schweigens bewusst, das sich in unser Gespräch einschlich. Es würde nicht lange dauern, bis ich noch mehr über den lebenswichtigen Wert der Stille als Schlüssel zum Überleben lernen würde. Natürlich gibt es die. Eine davon, die wichtigste, ist, dass Kinder von klein auf ihren Körper genau kennen und lernen, ihn zu pflegen. Sich um seinen Körper zu kümmern bedeutet, immer aufmerksam zu sein für seine eigenartigsten Erscheinungsformen und sich ihm gegenüber als das zu verhalten, was er ist, als unser bester Begleiter. Diese tiefe Selbsterkenntnis ermöglicht eine bessere Identifikation mit den anderen und damit eine bessere Harmonisierung unserer jeweiligen Körper und damit auch unserer Erfahrungen. Indem wir uns um die Gesundheit des eigenen Körpers kümmern, kümmern wir uns also auch um die Gesundheit der Gemeinschaft. Außerdem kann niemand den optimalen Zeitpunkt seiner Persönlichkeit so gut bestimmen wie das Individuum selbst, das heißt den Zeitpunkt der endgültigen Festlegung dessen, was sein Körper für die Unsterblichkeit sein wird, wie du sagen würdest. Die Stimme schwieg ein paar Minuten, dann fügte er hinzu, nun, abgesehen von anderen Maßnahmen wie nicht rauchen, keinen Alkohol trinken und keine Drogen nehmen, haben wir körperliche Übungen, die unseren persönlichen Neigungen entsprechen. Aber es gibt noch einen weiteren sehr wichtigen Faktor, nämlich die Beobachtung der völligen Stille. Kosmische Stille werde ich sie von nun an nennen, die alle Phasen unserer Existenz beeinflusst. Zunächst einmal Stille bei regelmäßiger Erholung. Von klein auf wird uns beigebracht, wie wir unseren Körper entdecken, uns zu entspannen, mit einem Wort, in Harmonie mit dem Körper und seiner Umgebung zu leben und zu ruhen. Du würdest wahrscheinlich sagen, seinen eigenen Körper 56, zu beherrschen. Es ist diese vollkommene Selbstbeherrschung, diese natürliche Entspannung, die uns eine totale Erholung schenkt, mit unvergleichlich belebender und beruhigender Wirkung. Stille, intelligent angewandt, trägt zur bestmöglichen Erhaltung aller Organe bei, insbesondere der Seh- und Hörorgane, und klärt gleichzeitig unseren Geist. Ein Beispiel, es gibt viele Momente in unserem Leben, die wir mit geschlossenen Augen erleben können, und andere mit geschlossenen Ohren. Betrachte die extreme Sorgfalt, mit der ihr Adlinge oft eure Maschinen pflegt, sei es am Arbeitsplatz oder für den persönlichen Gebrauch, wie zum Beispiel Autos, und vergleiche dies mit der geringen oder fehlenden Sorgfalt, mit der ihr euren Körper pflegt. haltet ihr dies nicht für einen unverzeihlichen Widerspruch? Aus dem Grab der Empörung, ich werde sie von nun an kosmische Empörung nennen, um ihr eine Dimension zu geben, die dem Ausmaß der Empörung entspricht, die sie hervorgerufen hat, die mich plötzlich erfasste, schloss ich, dass sie meine Überlegungen ständig anregten. Während ich mich selbst dafür bewunderte, dass es mir gelungen war, so viele Daten und Erinnerungen in meinem Kopf anzuhäufen, fragte ich mich, wie es mir vorher, lange vorher, nicht möglich gewesen war, so viel Unauthentizität zu entdecken, seit jeher, auf der Erde, über die Existenz ihrer Bewohner. Es gab keinen einzigen Schauplatz des irdischen Lebens, in dem das Fiktive, das Unechte, die Doppelzüngigkeit, die Täuschung, die lächerlichste Selbstzufriedenheit, denn der Täuscher von heute ist am Ende der Betrogene von morgen, nicht auftrat. Und zwar meistens in überwiegender Weise, kurz gesagt, es würde uns sehr schwer fallen, jene Zeichen der Identität wieder zu erlangen, die der Mensch auf der Erde schon vor langer Zeit verloren haben muss. Anhänge 8 und 9, Anhänge 8 und 9, Anhänge 8 und 9. Zweifellos, um mich ein wenig umzustimmen und ein wenig Freude in meinen Körper zu bringen, sagte die Stimme zu mir, passe jetzt bitte auf. Erste Farbdokumentation. Innerhalb von Sekunden tauchte ein kleiner Bildschirm in der Mitte des Tisches vor mir auf. Das Licht im Raum wurde gefiltert und eine Art transparentes, leicht rauchiges Visier tauchte aus der Vorderseite meines Helms auf und senkte sich bis auf Höhe meines Kinns. Und die ersten Farbbilder erschienen auf dem Bildschirm. Mit einer unbeschreiblichen Bandbreite an kosmischen Farben. Und die Stimme sagte, wir befinden uns auf dem Planeten Grünkristall und werden Zeuge des Abfluges von drei kleinen Schiffen, die eure Meere erkunden werden. Sie werden von Jungen und Mädchen aus den 57 Ausbildungszentren gesteuert. Jedes von ihnen hat etwa 50 Passagiere an Bord. Sie werden einige Zeit auf See verbringen, um mit der Fauna und Flora der Tiefsee zu leben. Dort gibt es Mineralien und Pflanzen, die für unsere Forschung von großer Bedeutung sind, sowie Kolonien bestimmter Wasserlebewesen, die für die Zusammenarbeit mit uns ausgebildet wurden, Anhang 10. Also, schaltete ich mich ein, dass ihr Basen auf der Erde habt, ist das wahr? Gewissermaßen, ja. Wie, in gewisser Weise? Natürlich, denn wenn es darum geht, ein oder zwei Monate unter Wasser zu bleiben oder unsere Schiffe auf einigen eurer hohen Berge oder in unbewohnten Gebieten zu landen, wenn das bedeutet, Stützpunkte zu haben, dann müssen wir sagen, ja, wir haben Stützpunkte. Aber wenn wir dafür dauerhaft unter euch leben müssen, an bestimmten Orten, wie es bei bestimmten irdischen Mächten der Fall ist, dann ist es nicht wahr, dass wir Stützpunkte haben. Habt ihr sie irgendwo anders, auf einem Asteroiden oder auf einem ätnalen Planeten? Ja, natürlich haben wir echte Weltraumbasen, die sich ständig bewegen oder in der Luft schweben, je nach unseren Erkundungsprogrammen. Und sie dienen nur als reine Durchgangsstationen? Ganz und gar nicht. Alle unsere Trägerschiffe sind wahre Laboratorien, und unsere Tätigkeit, so überflüssig sie auch erscheinen mag, beruht auf der Vervollkommnung der Mittel zur Stärkung unserer Organismen und zur Verbesserung unseres Lebens sowie auf der Erweiterung unserer Kenntnisse über die Orte, an denen wir leben müssen. In dem Maße, in dem wir eine bessere Immunität erreichen, können wir uns auf die Erkundung unbekannter Welten begeben. Immer mit dem gleichen Ziel, die unaufhörlichen Entdeckungen zu bestaunen, die wir machen, denn das Universum ist, wie wir wissen, unendlich und bringt unendlich viele Wunder hervor, und die große Freude, weitere bewohnte Planeten zu finden, ist nicht das geringste dieser Wunder. Und wenn ihr auf einen bewohnten Planeten stoßt, habt ihr keine Probleme? Natürlich gibt es Probleme. Die unvermeidlichen Probleme, die jeder unerwartete Kontakt mit sich bringt. Und dann solche, die sich aus ihrer Integration in unsere Gemeinschaft ergeben, und solche, die sich spontan ergeben können und die völlig unvorhersehbar sind. Und seid ihr nie auf bis an die Zähne bewaffnete Planeten wie die Erde gestoßen, deren Führer keine Beziehungen zu euch unterhalten wollten? Die Stimme brauchte einige Zeit, um zu antworten, ja, das ist schon vorgekommen. Aber nie mit so gefährlichen Waffen, wie sie die Erde derzeit besitzt. Und was habt ihr getan, als das passierte, wenn ich fragen darf?